Blackbox-Fraktion. Am Schluss kann eine Stimme von einer Nationalrätin aus Gösgen oder von einem Nationalrat aus Herisau über die Nomination für das Bundesratsticket entscheiden. Eigentlich Wahnsinn, oder? Bei der SVP ist die Nomination schon vorbei. Am Schluss hat eine Stimme für Hans-Ueli Vogt und gegen Werner Salzmann entschieden. Bei der SP findet der grosse Parteishowdown am Samstag statt. Heute schauen wir beim Politbüro hinter die Türen vom Fraktionszimmer und fragen uns, was zählt mehr? Sympathie oder Strategie? Und damit herzlich willkommen zum Politbüro. Das war mit Christoph Lenz in Geln von der Markus Häfiger in Bern. Mein Name ist Philipp Loser. Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Damit komme ich zu den Abstimmungsergebnissen, dass die hier transparent kommuniziert werden. Für den ersten Platz auf dem Ticket betrug das absolute Mehr 25 Stimmen. Nominiert wurde im ersten Wahlgang Kandidat Albert Rösti mit 26 Stimmen.
Letzte Woche hat die SVP im hintersten Krachen vom Wallis ihr Bundesratsticket bestimmt. Die erste Linie war schnell besetzt, die ist an Albert Rösti gegangen. Für die zweite war es viel knapper gewesen.
Hans-Ueli Vogt erhielt 23, Werner Salzmann 22, Michel Blöchtiger 3, Heinz Tendler 1.
Könnt ihr mir sagen, wie ist das genau abgelaufen, der Kampf zwischen Hans-Ueli Vogt und Werner Salzmann?
Tatsächlich, der Albert Rösti ist im ersten Wahlgang gerade ins Ziel gekommen. Er hat eine absolute Mehrheit der Stimmen bekommen, 26 von 51, und ist damit auf der ersten Linie vom SVP-2er-Ticket gelandet. Dann hat die Fraktion die zweite Linie besetzt. Und da ist es dann tatsächlich interessant gewesen. Der Werner Salzmann, der bei der ersten Linie weit abgeschlagen war, hat sehr viele Stimmen vom Albert Rösti ernten. Der Vogt hat auch ein paar Stimmen vom Rösti geerntet. Und so haben sich dann der Vogt und der Salzmann irgendwie in so einem Millimeter Herzschlagfinale über vier Wahlgänge irgendwie alle immer. Die Differenz zwischen ihnen ist nie grösser als eine Stimme. Vogt 23, Salzmann 22, Vogt 25, Salzmann 24, Salzmann 25, Vogt 25 und dann im vierten Wahlgang Vogt 26, Salzmann 25. Sprich, im vierten Wahlgang hat jemand, der sich im dritten Wahlgang enthalten hat, dann den Ausschlag gegeben zugunsten vom Vogt. Und das ist ein Krimi, der sicher extrem selten ist in dieser Situation.
Es ist umso interessanter, weil im Vorfeld eigentlich niemand die Kandidatur von Werner Salzmann so richtig ernst genommen hat. Es haben immer alle nur vom Rösti und vom Vogt geredet. Und darum ist ja jetzt wirklich die Frage, ja, warum denn am Schluss, oder wird der Salzmann dem Vogt so gefährlich? Und man kann ja nicht in die Köpfe der ganzen Fraktion von der SVP hineinschauen, aber so, was auch unsere Kollegen, die zum Teil in Eremos gewesen sind, Charlotte Walser war ja selber dort oben gewesen, was die ein bisschen erfahren haben aus der Fraktion, ist, dass bei mindestens einem Teil der Fraktion taktische Überlegungen eine Rolle gespielt haben. Und zwar von denen, die unbedingt den Rösti als Bundesrat wollen, die haben mindestens zum Teil dann den Salzmann unterstützt, wie um die Kandidatur vom Rösti absichern. Weil die fängt den Vogt in der Bundesversammlung als die viel grössere Gefahr für den Rösti als den Salzmann. Und darum haben sie gesagt, ja, wenn wir den Salzmann jetzt schon nominieren, dann können wir den Vogt jetzt schon abschiessen. Und mindestens einem grossen Teil von diesen 25 Stimmen für den Salzmann, das sind nicht unbedingt Stimmen für den Salzmann gewesen, sondern nochmal Stimmen für den Rösti und gegen den Vogt in meiner Lesart.
Ich weiss nicht genau, wie viel Taktik das da wirklich am Werk war und wie fest das auch einfach ist, dass quasi Berner am Anfang auf den stärksten Berner gesetzt haben. Und wo dann Ziel war, sind sie auf den zweiten Berner gegangen. Weil
gut, einfach, halt dass Bern nicht 25. Bern hat einfach nicht 25 Nationalratsmitglieder, auch nicht in der SVP, oder?
Genau, nein, also ich meine, wir können da das Votum schon ein bisschen auseinandernehmen. Es sind, also der Rösti macht 26 Stimmen im Ersten. Von diesen 26 gehen nachher 17 zum Salzmann und wie viel bleiben noch? 9 zum Vogt. Das ist schon eine klare Differenz. Also 2/3 der Rösti-Wähler wählen nachher Salzmann. Und der Salzmann hat sicher profitiert irgendwie von den Wertkonservativen, die vielleicht auch Rösti gewählt haben im Ersten, die dann zu ihm übergegangen sind, und von den Romans. Auf das deutet hin, dass Zentralschweizer Stimmen eher auf den Vogt gegangen sind und durch die Schweizer Stimmen. Also die Stimmen von den Blöchliger und vom Tendler. Und wenn man sie so aufschlüsselt, würde ich sagen, es ist nicht nur ein taktisches Wählen, sondern es ist möglicherweise wirklich einfach auch der Territorialanspruch oder der Sitzanspruch der Berner, die versucht haben, dass da quasi den Sitz schon jetzt ins Trockene zu bringen für ihren Kanton.
Das wäre eine wahnsinnige Affront gewesen, wenn jetzt der Zürcher Vogt nicht aufs Ticket gekommen wäre, oder?
Ja, ich glaube einfach von außen gesehen, das denken viele Städter und viele Zürcher, aber ich glaube, in der SVP spielt das viel weniger Rolle als wir glauben. Natürlich ist die SVP Zürich die stärkste Kantonalpartei. Natürlich ist die SVP Zürich die Kantonalpartei gewesen, die Partei die letzten 30 Jahre am stärksten prägt hat. Und trotzdem, ein Berner Oberländer SVPler oder ein St. Galler SVPler, für den gibt es eigentlich wenig Gründe, a priori einen Zürcher auf das Ticket zu setzen. Der überlegt viel mehr inhaltlich, vielleicht auch taktisch, vielleicht auch nach persönlicher Sympathie, darf man nie unterschätzen, nie. Und ich bin mit allem einverstanden, was der Christoph gesagt hat, was man vielleicht noch ergänzen kann. Ich glaube, der Salzmann hat auch ganz stark von den Bauernstimmen profitiert. Oder? Der Salzmann ist sehr landwirtschaftsnah und der Vogt ist sehr als Städter, als Rechtsprofessor sehr landwirtschaftsfern. Also zu den Berner, zu der Romandie-Connection kommt noch ganz stark die Landwirtschaft dazu, wo halt, ich habe es jetzt nicht nacherzählt, aber die hat halt nach wie vor in der SVP-Fraktion spielt eine starke Rolle dort.
Ich glaube schon, dass es ein Affront gewesen wäre. Ich finde, für eine Partei, die heute wirklich, ich meine, früher ist die SVP irgendwie so eine partielle Veranstaltung in der Schweiz, noch im 20. Jahrhundert, wo vor allem stark ist irgendwie in den protestantischen Kantonen. Aber heute ist das eine nationale Partei, die es überall gibt. Das wäre schon merkwürdig gewesen, wenn es ein innerbernisches Ticket gegeben hätte. Und somit glaube ich, dass da Entscheidung für das zweistufige Verfahren, zuerst die erste Linie besetzen vom Ticket und dann die zweite Linie besetzen vom Ticket, das hat wahrscheinlich Hans-Uli Vogt geholfen, weil es in der zweiten Stufe möglicherweise einen Reflex gegeben hat, ja, jetzt können wir nicht nur mal einen Berner da drauf schreiben, sondern jetzt schreiben wir noch einen anderen drauf. So.
Ich glaube eben, vielleicht noch eine These. Der Salzmann ist für die, die eben am Rösti helfen wollten und am Vogt schaden wollten, die einzige Option gewesen, obwohl er ein zweiter Berner ist. Was ich eben schon recht krass auch finde bei dieser Nomination in der SVP, ist, wie miserabel der Tendler und Michel Blöchliger abgeschnitten hat. Oder Heinz Tendler Zug-Regierungsrat, Michel Blöchliger Nidwalder Regierungsrätin. Blöchliger hat 4 Stimmen gemacht, der Tendler 1 einzige Stimme, oder? Das ist wirklich ein Ohrfeigen, muss man sagen. Und ich glaube einfach, oder? Das zeigt für mich 2 Sachen. Erstens einmal, wie absolut chancenlos die beiden Kandidaturen schon in der Fraktion gewesen sind. Und darum ist wie der Salzmann der einzige, der noch bleiben, wo man für so ein Manöver überhaupt können einsetzen konnte. Und das Zweite, was man sieht an dem, ist, wie schwierig das heutzutage wirklich ist für jemanden, wo nicht in der Bundeshausfraktion ist, überhaupt auch nur ein Hauch von einer Chance zu haben in einer Nominierung durch eine Fraktion.
Oder für jemanden, der nicht weiss, ob er jetzt Engländerin ist oder nicht. Weiss man, wer die Stimme für Heinz Tendler gegeben
hat? Meine Vermutung ist, dass es der Thomas Eschi ist, der aus der gleichen Sektion kommt wie der Tendler und auch sich öffentlich irgendwie über die Kandidatur so fest gefreut hat. Wenn der Eschi seinem Kantonskollegen nicht mindestens in den ersten 2 Wahlgängen die Stimme gegeben hat, wäre es wirklich problematisch.
Ja, es wäre dann vielleicht auch beim nächsten Parteihöck in Zug ein bisschen schwierig geworden für den Eschi. Und warum dass wir da müssen spekulieren, das ist nicht nur, weil wir nicht im Fraktionszimmer gewesen sind bei diesen Wahlen, sondern weil auch die Nominationswahlen in der Fraktion ja geheim abläuft. Also auch dort, wie in der Bundesversammlung, die Leute schreiben die Lämmen auf ein Zettel, das wird zählt. Also von dem her, wir werden es definitiv nie wissen. Wahrscheinlich.
Das ist ja schon verrückt, wie intransparent das Ganze abläuft, nicht?
Ja, das sehe ich jetzt ganz anders, Philipp. Also ich finde, das ist einfach eine geheime Wahl. Und also ich bin sehr für Transparenz in der Politik, aber ich finde Wahlen, finde ich persönlich richtig, wenn dort das Wahlgeheimnis gilt. Sowohl gilt ja für uns Bürgerinnen und Bürger gilt es, aber auch, dass es auch in der Bundesversammlung bei Bundesrats-, Bundesrichterwahlen und so gilt. Und auch in der Fraktion finde ich persönlich richtig.
Aber was schon interessant ist, oder du hast es angesprochen, Philipp, für Regierungsräte, die ohne ein existierendes Netzwerk in Bern irgendwie versuchen, eine Bundesratskampagne da zu lancieren, ist das Absturzrisiko extrem gross. Wir haben das schon in anderen Fällen gesehen und es bestätigt sich wieder. Da kommen Leute, die scheinen innerhalb der Partei einen gewissen Respekt zu geniessen und werden nachher von der Fraktion zu versagen. So.
Ja, wie Eva Herz hat sich 12 Jahre zum Beispiel, oder?
Genau. Wie jetzt auch der Heinz Dänler. Und sie kommen irgendwie, weil ihnen aus dem Parteisekretariat wahrscheinlich der eine oder andere Hoffnungen macht, weil man will, dass sie kommen, weil man möglichst viele Kandidaten will haben und sich präsentieren. Und am Schluss kann es aber in der persönlichen Bilanz für die einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten kann es wirklich nicht nur eine unerfreuliche Erfahrung sein, sondern wirklich auch schädlich für die weitere politische Karriere.
Man erinnert an einen gewissen Herr Amsler in Schaffhausen, oder?
Aus dem schönen Kanton Schaffhausen.
Wir erinnern aber auch an einen gewissen Herr Mode aus dem Kanton Genf, der damals aufs Dreierticket von der FDP gekommen ist, bevor er wegen Korruption verurteilt worden ist, durch das Bundesgericht jetzt gerade vor wenigen Tagen. Und ich glaube eben gerade diese Mode-Geschichte hat die Zurückhaltung bei den Parlamentarierinnen und Parlamentariern noch verstärkt, oder? Weil man die gesehen hat, einmal hat man es noch, also es hat ja schon Regierungsräte gegeben, die Bundesräte geworden sind. Also ich erinnere Micheline Galmiret, Ruth Metzler und so weiter. Aber die Mode-Affäre, die hat sicher die Zurückhaltung oder die Vorbehalt noch verstärkt.
Gut, kommen wir gehen zurück zum aktuellen Ticket. Markus, wenn man deinen Thesen folgt, hat die eine Stimme Unterschied zwischen Salzmann und Vogt das Ganze Rennen spannender gemacht. Ist das jetzt ein unberechenbarer Ticket Rösti gegen Vogt als Rösti gegen Salzmann?
Also Rösti gegen Salzmann, das wäre da könnten wir den Artikel vorschreiben für den 7. Dezember. Das wäre krass gewesen, der Bundesversammlung. Da bin ich überzeugt. Einfach weil der Rösti viel breitere Politiker, viel mehr Erfahrung hat und so. Vogt ist sicher ein bisschen offener. In meiner These, ich glaube immer noch, dass der Rösti Favorit ist, aber wird spannender sicher am 7. Dezember aus meiner Sicht.
Ich habe das Gefühl, es ist auf jeden Fall offener als die Paarung Rösti-Salzmann. Ich denke, der Albert Rösti macht letztlich in der SVP-Fraktion am 7. Dezember ein bisschen mehr wie die 26 Stimmen, die er jetzt hier im Wallis bei der Nominierung gemacht hat. Er wird etwa 2/3 der SVP-Stimmen machen, das sind etwa 40. Und dann fehlen ihm noch 80. Und ich habe das Gefühl, er ist immer noch näher an diesen 124 als der Vogt. Aber ich finde es wirklich auch insofern offen, als wir die untypische Situation haben, dass man eigentlich nicht per se kann sagen kann, wer von diesen zwei Stimmen in welchem Lager oder in welcher Partei geht suchen. Ich habe das Gefühl, sowohl der Vogt als auch der Rösti haben einen Appeal für die Linke. Der Vogt aufgrund von seiner gesellschaftsliberalen Positionen, seinem Engagement irgendwie für den Gegenvorschlag Konzernverantwortungsinitiative. Er ist urban, er redet geschliffen, er ist intellektuell. Das kann die Linke interessieren. Der Rösti als Dealmaker kann aber für die Linke auch interessant sein. Gleiches bei der FDP irgendwie. Ich habe wirklich das Gefühl, beide können ihre Stimme im ganzen Parlament suchen und werden auch im ganzen Parlament Stimmen finden. Und das ist insofern interessant, als man wissen, dass ein Bundesrat, wenn er dann mal im Amt ist, gleich irgendwie weiss, von wem das er gewählt worden ist und seine Basis im Parlament irgendwie bedient. Wir erinnern uns an Gassis, wo noch vor der Wahl schon so klar den SVP-Stempel gedreht hat und sich dann im Bundesrat auch wirklich total eingegliedert hat in das Lager. Das wird beim Albert Rösti und beim Vogt ganz anders sein. Die werden mehr Freiheiten haben, eben weil sie, wenn dann der eine von den zwei gewählt ist, wahrscheinlich breiter gestützt sind im Parlament.
Spannend ist auch, wie das funktioniert mit dem Suchen nach Stimmen. Es gibt die offiziellen Hearings, das ist klar, die fangen nächste Woche an. Aber dann läuft das schon auch noch ein bisschen anders, oder? Können dir ein bisschen einen Einblick geben? Werden es einfach quasi SMS umgeschickt oder folgt dem Pfister anrufen oder keine Ahnung, wie läuft das genau? Wisst ihr das?
Ich glaube, dass schon der Rösti und der Vogt jetzt werden auf Beziehungen zurückgreifen von Leuten in anderen Fraktionen, wo sie früher noch viel zusammen geschafft haben, wo sie zusammen in den Kommissionen gewesen sind, wo sie wissen, mit dem verstand ich gut. Ich meine, wir sind ja nicht dabei bei diesen Telefongesprächen oder diesen Kaffees oder wir lesen da die SMS nicht. Aber wenn das die beiden nicht machen, würden sie, glaube ich, ihren Job schlecht machen. Also das ist schon, ich glaube nicht, dass jetzt die 245 Parlamentar, also der Vogt ist ja nicht einmal im Parlament im Moment. Er müsste 246 Parlamentarier anrufen, der Rösti 245. Dass die jetzt alle abtelefonieren und sagen, hey, ich bin im Fall der Beste und der Coolste und du musst mich unbedingt wählen. So läuft es, glaube ich, schon nicht. Ich meine, die beiden wissen, das Parlament kennt sie relativ gut. Aber ich nehme schon an, dass man da Sondiergespräche macht und sagt, hey, wie sieht es aus? Gibt es jemanden, wo ich vielleicht mal noch reden in deiner Fraktion, wo vielleicht auf der Kippe ist? Muss ich damit rechnen, dass es bei euch eine komische Bewegung gibt, dass auf einmal die ganze Fraktion, ich meine, es ist schon denkbar, dass irgendeine ganze Fraktion, ich denke jetzt einfach laut, ich habe keine so Indizien, dass die Grünen-Liberalen oder die Grünen auf einmal sagen, wir gehen alle auf den Vogt, das könnte für einen Rösti dann auf einmal vielleicht gleich noch ein bisschen gefährlich werden, dass er versucht, so Bewegungen vorab, eine Art wie das abzutasten und allenfalls versuchen, ein bisschen gegensteuert zu geben mit noch Gesprächen und so.
Sicher werden beide ihre Netzwerke so reaktivieren. Ich weiss nicht, wie intensiv wirklich quasi individuell die Bearbeitung stattfindet. Also der Rösti, wo der Martina Munz anruft oder so.
Das sicher nicht.
Das sehe ich nicht so. Ich glaube, was wird geben, ist irgendwie, man weiss, wo man Sympathie hat in der Fraktion. Geht man vielleicht mit jemandem reden? Der Vogt geht vielleicht mit einem Zürcher Freisinnigen darüber reden, wie das Hearing bei der FDP wird ablaufen. Vielleicht lässt er noch den Zürcher Freisinnigen eine Frage stellen im Hearing, wo er gut darauf vorbereitet ist, wo er sich präsentieren kann. So Sachen, das gibt es sicher. Und dann gibt es natürlich das öffentliche Werben, wo schon lange angefangen hat. Der Rösti macht jetzt nicht unbedingt irgendwie den Linken den Hof, wenn er sagt, er will das Atomverbot aus der Verfassung kippen und so. Aber sie sind auf der Suche nach diesen Stimmen und das wird sicher bis am Abend vom 6. oder am Morgen vom 7. Dezember weitergehen.
Was ich noch spannend finde, ist, wie der Rösti reagiert hat auf die Kritik an seinem Mandat. Er sagt jetzt ja, er wird dann vielleicht seinen Lohn noch offenlegen bei der SP. Das hat er ja in einem Interview bei uns gesagt. Ich glaube, wenn er das schon so andeutet, wird das jetzt auch tatsächlich müssen machen.
Dann ist die Chance gross, dass wir es ja auch erfahren, oder?
Dann ist die Chance, würde ich sagen, intakt, dass wir es auch erfahren. Und ich finde einfach, und da wäre ich gerne noch ein Punkt, den ich jetzt machen würde. Also er reagiert auf einen gewissen Druck. Aber fairerweise, wir haben jetzt sehr, sehr viel über Rösti seine Mandat geredet. Auch wir, auch die Öffentlichkeit, es hat auch Kritik gegeben, auch berechtigte Kritik. Aber vielleicht müssen wir da gleich mal noch etwas sagen. Der Vogt hat auch Mandat, wo man nicht weiss, noch viel weniger oder mindestens so wenig wie beim Rösti, aber beim Vogt sind sie durch das Anwaltsgeheimnis geschützt. Und der Rösti hat das in den letzten Tagen irgendwo scheu angetönt und ich finde, er hat einen sehr berechtigten Punkt. Wenn man jetzt in den Fraktionen den Rösti grillt, wegen seinem Mandat, dann wäre es nicht mehr als richtig, wenn man auch den Vogt grillen würde wegen seinem Anwaltsmandat. Das würde ich da auch mal gerne sagen, weil irgendwelche Lobbymandate und dubiose Mandate, die einen politisierenden Anwalt hat, sind ebenso problematisch aus meiner Sicht, wie die Lobbymandate, wo der Rösti hat, wo er leider oder aus seiner Sicht leider nicht hinter einem Anwaltsgeheimnis verstecken kann.
Ich sehe es ein bisschen anders. Also wir wissen beide nicht, was für Mandat der Vogt hat. Deshalb ist es ein bisschen Schattenboxen und vielleicht ist es auch ein bisschen Nebelpetarde vom Rösti. So. Was mir unwahrscheinlich scheint, ist, dass der Vogt klassische Lobbying-Mandate hat. Möglicherweise schreibt er hin und wieder irgendwie eine Expertise zu einem Gesetz, zu einer Einschätzung, zu einem Urteil. Möglicherweise beratet er Unternehmen, ich weiß nicht genau, wie sie ihre Steuern können reduzieren oder irgendetwas so. Aber ich finde gleich, da gibt es eine andere Sensibilität, wie wenn einer mit Mandat von Verbänden direkt versucht einzugreifen in die Spielregeln vom politischen, von der Schweiz quasi. Natürlich ist es möglich, dass der Vogt auch problematische Mandate hat, aber für mich haben sie nicht die gleiche Brisanz oder Bedeutung nach heutigem Wissensstand. Und eben, dass er quasi Lobbying will betreiben, das scheint mir unplausibel. Für das hat es im Parlament wirklich auch zu wenig gut gefallen.
Ich bin einverstanden mit dieser Differenzierung zwischen verschiedenen Mandaten, die du machst, eben mehr so, sagen wir, Expertenmandat und Lobbymandat. Mein Punkt ist eigentlich mehr ein generellerer. Wir wissen es bei der Anwälten generell einfach nicht und wir wissen es auch beim Herrn Vogt nicht. Und ich finde es stossend, dass im Moment der Trend bei den, sagen wir, normalen Parlamentarierinnen und Parlamentariern hin zu eher mehr Offenlegung in Zukunft, der Trend wird weitergehen, oder? Dass der so läuft und die Anwälte sich da verstecken können und sie nehmen nicht nur strafrechtliche Verteidigungsmandate an, das wissen wir alle, oder? Sondern auch andere. Ob das beim Vogt jetzt auch zutrifft, das wissen wir schlicht nicht, weil es eben schlicht nicht null transparent ist. Das ist mehr mein Punkt genereller Natur.
Wir machen jetzt auch einen Punkt und wir wechseln zur SP.
Bundesratskandidatinnen im Schaufenster. Die drei SP-Bewerberinnen präsentieren sich heute im Neubad Luzern. Auf die eigentliche Wahl hat dieses öffentliche Hearing keinen direkten Einfluss. Aber für die Partei ist das eine gute Gelegenheit, um Werbung in eigener Sache zu machen.
Die drei Kandidatinnen von der SP dürfen sich diese Woche in der ganzen Schweiz zu so öffentlichen Hearings begeben und sich dort zeigen. Warum macht das die SP?
Ja, das ist einerseits PR-Show gegen aussen zeigen, schauen, was wir für gute Leute haben. Es ist auch so eine parteiinterne Übung. Es sind Events, wo man an der Parteibasis bieten kann. Man kann den Kontakt zwischen Parteibasis und der möglichen neuen Bundesrätin herstellen. Also die Bedeutung der Wahl ist da, die tendiert gegen null aus meiner Sicht. Es ist auch nicht die SP, die das meines Wissens erst schon gefunden hat. Wenn ich mich nicht täusche, ist das die FDP die erste Partei gewesen, die das gemacht hat. Ich weiss ehrlich gesagt aus dem Kopf nicht mehr, bei welcher Wahl das es war. Aber ich meine, sie haben es schon mindestens zweimal gemacht. Ja.
Du sagst, die Tendenz von der Bedeutung gegen null. Entscheidend wird es Ende Woche. Am Samstag wird die Fraktion darüber entscheiden, wer auf das Ticket kommt. Das werden zwei Frauen sein, das ist schon klar. Wir reden zuerst über die Prozedur dieser Abstimmung. Die ist nämlich anders als bei der SVP, oder?
Ja, die ist anders. Und zwar ist es bei der SP so, dass sie nicht in zwei Schritten zuerst die erste Linie auf dem Ticket und dann die zweite Linie auf dem Ticket besetzen, sondern sie machen das quasi in einem. Der Fraktionsmitglieder liegt ein Wahlzettel vor und dort gibt es zwei Linien drauf. Und das macht recht einen grossen Unterschied, weil es viel mehr Möglichkeiten gibt, zum taktisch wählen. Man kann nicht nur einfach die Kandidatin unterstützen, wo man will, dass sie gewinnt, sondern man kann gleichzeitig versuchen, zum Beispiel die gefährlichste Gegnerin zu eliminieren. Der Markus hat da auch im Tagesanzeiger beschrieben, wie so die Überlegungen sind. Es geht so, ganz grob gesagt, geht es darum, es gibt irgendwie Fans von der Eva Herzog, und es gibt Fans von der Evi Allemann und es gibt Fans von der Elisabeth Baumschneider. Und von außen betrachtet scheint es jetzt relativ klar zu sein, dass so die Evi Allemann und die Eva Herzog, die sind in der Bundesversammlung sicher die vielversprechendsten Kandidatinnen. Einfach weil sie ja eher so ein bisschen im moderaten SP-Flügel sind und sich ja auch schon hin und wieder nach rechts abgewichen sind von der SP-Linie. Und dass sie dann würden von einem bürgerlichen Parlament eher gewählt werden.
Und wählt sich der SP lieber nicht ganz so links, oder?
genau.
Gilt und ja auf der rechten Seite auch so, oder?
Genau.
Man wählt ja nicht den Roger Köppel oder den Jean-Luc Gador.
Genau. Willst du noch weiter, sorry.
Und für die Fans von der Eva Herzog ist natürlich das Ziel, dass nicht nur mit Eva Herzog auf dem Ticket ist, sondern dass die Evi Allemann bereits in der Fraktion eliminiert wird, damit sie, Eva Herzog, ihre Kandidatin, noch ein einfaches Spiel hat in der Bundesversammlung. Und vice versa für die Evi Allemann. Das könnte dazu führen, dass eigentlich die dritte Kandidatin dann von allen gewählt wird, die Elisabeth Baumschneider, nämlich von den Anhängern von der Evi Allemann und von der Eva Herzog aus taktischen Gründen und von ihren eigenen Anhängern aus politischen Gründen. Und dass so die, die eigentlich als Aussenseiterin mal gestartet ist, nachher fast den besten Platz hat auf dem Ticket.
Ich finde das auch, wie du das richtig sagst, das finde ich sehr eine interessante Möglichkeit, die sich jetzt auftut durch das Nominationsverfahren und vor allem auch durch die Beschränkung auf 2 Ticketplätze. Oder? Die Fraktion hat ja noch diskutiert am letzten Freitag, ob sie, dort haben sie ja wieder Grundsatzentscheid gefällt, nur Frauen und 2 Plätze. Die beiden Grundsatzentscheide haben sie am letzten Freitag gefällt. Und es hat ja eine Abstimmung gegeben, ob man allenfalls auf 3 Plätze gehen würde. Und die ist einigermaßen knapp ausgefallen, die Abstimmung, eben für ein 2er-Ticket. Mit einem 3er-Ticket, wenn sie alle 3 nominiert haben, wäre die Problematik oder das, was jetzt Christoph gerade beschrieben hat, natürlich hinfällig geworden. Weil dann hätte einfach die Bundesversammlung von diesen 3 Frauen dann einfach die eine können auswählen können. Ich glaube tatsächlich, die Chance, wir haben ja die Elisabeth Baum-Schneider, der ihre Kandidatur hat am Anfang niemand so ganz richtig ernst genommen. Nicht nur wegen der eher linken Positionierung, sondern vor allem auch, weil sie eine Welsche ist, oder? Und das ja eigentlich eher ein Deutschschweizer Sitz ist. Baum-Schneider würde die latinische Mehrheit kippen lassen. Wir hätten dann 4 Latinerinnen und Latiner. Das wäre historisch, es wäre erst zum zweiten Mal. Und aus diesen Gründen hat man die Kandidatur am Anfang nicht so ernst genommen. Und jetzt, wegen dem Wahlprozedere in der Fraktion, ist aus meiner Sicht die Chance, ich sage, gut, dass Baum-Schneider am Schluss auf dem Ticket ist, entweder mit der Alemann oder der Herzog. Und das wiederum könnte nachher zu Folgeproblemen in der Bundesversammlung führen.
Zu diesen Folgeproblemen kommen wir gerade. Ich habe nur kurz gesagt, die latinische Mehrheit wäre nachgeflogen. So wie ich heute in einer recht guten Zeitung gelesen habe, kann Frau Baum-Schneider von Luzern gegen Weggis zu singen. Auf Schweizdeutsch.
Ja, ich habe letzte Woche mit ihr telefoniert. Oder? Sie hat ja wirklich, sie ist 1963 geboren, notabene am Heiligabend, oder? Die Eva Herzog dann am Weihnachtstag. Also wir haben hier eine Art 2 Weihnachtskinder, die kandidieren. Sie ist 1963 geboren. Kanton Jura gehört damals noch zum Kanton Bern und ihre Familie ist offenbar eher pro Bern gewesen. Sie selber nicht. Sie ist eine überzeugte Jurasserin. Sie ist pro Bern gewesen. Sie hat gesagt, bei ihnen die Heise gegen Ländler gelaufen. Man hat Schweizerdeutsch geredet. Ihre Familie kommt ursprünglich, Grossvater oder Urgroßvater kommt ursprünglich aus dem Berner Seeland. Und wenn man mit ihr redet, sie kann wirklich sehr fließend Schweizerdeutsch. Sie hat einen leichten, charmanten welschen Akzent, aber sie redet fließend. Sie kann sicher besser Schweizerdeutsch, wahrscheinlich als jedes andere amtierende Deutsch-Schweizer Bundesratsmitglied Französisch kann und so. Aber sie versteht, dass sie, im zweiten Satz sagt sie dann aber gerade, sie versteht sich als Roman und als Jurasserin. Oder? Sie ist nicht eine verkappte Deutsch-Schweizerin, das müssen wir schon sagen. Aber du hast die latinische Mehrheit angesprochen. Das ist ja eigentlich ein Konstrukt. Oder? Es gibt ja keine latinische Schweiz, sondern es gibt eine welsche Schweiz, eine italienische Schweiz und eine rätoromanische Schweiz. Ich glaube, der Punkt wäre mehr, dass die Deutschschweiz in der Minderheit wäre. Das wäre eher der Punkt durch eine Wahl von der Baum-Schneider. Und das hat es tatsächlich in der Geschichte bis jetzt einmal gegeben, vor über 100 Jahren, von 1917 bis 1919.
Also mir ist nur mal aufgefallen, dass du, Markus, gesagt hast, aufgrund des Wahlprozedere sei jetzt Elisabeth Baum-Schneider in einer Position, wo sie vielleicht aufs Ticket kommen. Ich habe schon das Gefühl, das Wahlprozedere hat einen Einfluss, aber ich glaube, der massgebende Faktor ist, dass Elisabeth Baum-Schneider, dass man die überhaupt erst entdeckt hat, eigentlich namentlich in der Deutschschweiz in den letzten 10 Tagen so. Und dass man festgestellt hat, dass da eigentlich eine interessante Person ist, mit sehr ausgewiesener Führungserfahrung und vielleicht ein bisschen einem anderen Temperament wie andere, die sich zur Wahl stellen. Und dass sie da eigentlich eine ebenbürtige Kandidatin ist, gerade wenn man heute irgendwie den Bericht von der NZZ gelesen hat über die erste Parteiroadshow in Luzern, dann stellen die ganz verblüfft fest, dass da ja gar nicht eine Aussenseiterin ist, sondern eine ebenbürtige Kandidatin. Und somit glaube ich, wie das Wahlprozedere ist, kann ihr zum Vorteil gereichen, aber wenn sie es aufs Ticket schafft, dann sicher nicht nur wegen dem Wahlprozedere, sondern weil sie einfach eine überzeugende Kandidatin ist.
Das ist richtig, das sehe ich wie du. Und man muss auch sehen, dass bei so einer Nomination immer auch schon auch persönliche Netzwerke, Sympathien eine Rolle spielen. Auch Hausmachten, oder? Das ist zum Beispiel, auch wenn jetzt alle sagen, Basel-Stadt ist schon lange nicht mehr vertreten gewesen, da ist ein gewisser Anspruch, muss man sagen, die Hausmacht, die Eva Herzog mit dem Argument mitbricht, ist klein, oder? Die beiden Basel haben zusammen 5 Mitglieder von der Fraktion, die 47 Stimmen hat. Natürlich kommt Elisabeth Baumschneider auf einem kleinen Kanton, aber wenn dann sie vielleicht den Jurabogen mit Neuenburg mobilisieren kann, sie spielt auch stark Karten von den Randregionen. Wir wissen wirklich am Schluss nicht, ob vielleicht auch ein Tessiner Fraktionsmitglieder, Bündner, vielleicht irgendeine Bergregion am Schluss sich auch mit der Baumschneider mehr verbunden fühlen als mit der Eva Herzog. Also alles so Sachen, das ist nicht zu unterschätzen und vor allem, was auch für Baumschneider spricht, oder? Devi Allemann und Eva Herzog gehören beide dieser sogenannten Reformplattform an, die so ein bisschen den rechten Flügel bildet von der Partei, wo aber eine Minderheitsposition ist in der Fraktion und auch das spricht für mich sehr stark dafür, dass die Partei zwar eine von diesen beiden Vertreterinnen vom Reformflügel wird, von der Reformplattform wird aufs Ticket zu, aber auch als politisches Korrektiv dazu noch ein Baumschneider. Als wie zum zeigen, hey, die Partei besteht nicht nur aus dem, ein bisschen despektierlich gesagt, aus dem Josic-Flügel.
Also ein Punkt ist noch mit den Minderheiten von der Deutschschweizer, dass die andere Partei das gar nicht so lustig finden. Oder habe ich eben die gelesen, Markus?
Also ich habe am Montag von dieser Woche 2 sehr interessante Telefongespräche gehabt. Das erste mit dem Thierry Burkhardt, Präsident FDP. Er sagt, wenn die SP Elisabeth Baumschneider und nur eine Deutschschweizerin nominiert, dann hat die FDP ein Problem mit dem. Weil sie verlangt, er sagt, aus seiner Sicht ist das klar ein Deutschschweizer Sitz. Es braucht eine valable Auswahl, das ist immer Bedingung von der FDP bei jeder Bundesratswahl. Und eine valable Auswahl für ihn sind nur 2 Deutschschweizerinnen. Das heisst, wenn sie nur Baumschneider und eine Deutschschweizerin bringen, dann würde eine Art das Parlament vor fait accompli gesetzt und das können wir nicht akzeptieren. Er sagt aber heute noch nicht, was die FDP dann machen würde. Eine Option wäre dann, dass die FDP sich frei fühlen würde, möglicherweise auch jemanden außerhalb des Tickets zu wählen. Das sagt er heute aber noch nicht. Er sagt, das müsste dann die Fraktion entscheiden. Aber die Ansage an die SP ist relativ deutlich vom Thierry Burkhardt. Ganz anders, der Philipp Matthias Bregi, Fraktionschef von der Mitte, er sagt wörtlich, es wäre kein Problem, wenn die Deutschschweiz für einmal im Bundesrat in Minderheit versetzt würde. Weil das wäre für eine absehbare Zeit. Er sagt, die Verfassungsbestimmung, die eine angemessene Vertretung der Landesregionen im Bundesrat verlangt, das sei nur Minderheitenschutz und sei nicht dazu da, Mehrheit zu schützen. Ich finde das eine recht interessante Proposition von einem wichtige Parlamentarier, also die Mitte-Fraktion ist gerade so gross wie die FDP-Fraktion und er spricht natürlich auch aus einer doppelten Minderheitsposition aus, also der Bregi ist im Wallis als Deutschschweizer in der Minderheit und als Teil von einem nominell welschen Kanton auch gegenüber der Schweiz, der ganze Restschweiz in der Minderheit, aber er sieht das und ich sehe schon, wenn die FDP das gemischte Ticket Baumschneider und eine Deutschschweizerin bringt, dann wird das wahrscheinlich noch für Diskussionen sorgen vor einem Wahltag.
Ja, das wird es, aber ich glaube, es ist also das Ansinnen von Thierry Burkhardt, glaube ich, ist eher kontraproduktiv oder das wird eher zum Trotz der Elisabeth Baumschneider in der SP wahrscheinlich noch helfen, weil sich die SP ganz bestimmt nicht diktieren lässt, wie ihr Ticket aussieht oder wer man nicht darauf nehmen darf. Und ich finde auch, also jetzt aus der anwählten Partei FDP ist da schon eine extrem enge Auslegung von dieser Verfassungsbestimmung, die sagt, dass die Landesregionen und Sprachregionen angemessen sollen im Bundesrat berücksichtigt sein. Also es steht nirgends in der Verfassung, dass Deutschschweiz den ewigen Anspruch auf eine Mehrheit im Bundesrat hat. Und letztlich ist es eigentlich das, was der Thierry Burkhardt da durchsetzen will, notabene er selber auch anwählt.
Was mich jetzt dem Zusammenhang wirklich interessiert.
Ich kann mir vorstellen, dass das ein schwieriges Politbüro ist für jemanden, der zum Beispiel aus Basel kommt und gerne eine Basler Bundesrätin sieht in Zukunft. Aber wir müssen leider
total,
also sagen.
Ich bin total entspannt. Grüße an Herrn Amsler.
Ja, aber wir können, aber viele, Christoph, da würde ich jetzt schon noch gerne etwas ergänzen. Ich glaube tatsächlich, dass Eva Herzog, wenn sie auf dem Ticket ist, am Schluss in der Bundesversammlung sehr gute Chancen hat, Bundesrätin zu werden. Aus meiner Sicht ist sie nach wie vor Favoritin, unter der Voraussetzung, dass sie aufs Ticket kommt. Und ihr grosses Problem ist, glaube ich, im Moment, oder ihre grosse Hürde ist, überhaupt aufs Ticket zu kommen.
Genau, das glaube ich auch, dass das die grössere Hürde ist, als später in der Bundesversammlung. Und darum jetzt aus lokalpatriotischen oder einfach aus politinteressierten Gründen würde ich gerne wissen, wie überlegen sich die Leute in dieser Fraktion, wie sie abstimmen. Weißt, es gibt ja wie verschiedene Kriterien, die man haben kann. Ist einem wichtig die Region? Ist einem wichtig, dass das politisch quasi ziemlich ähnlich ist, weil man möglichst viel Einfluss auf eine spätere Bundesrätin hat, einen Zugang? Oder tut man einfach am Schluss die auf die Linie setzen, die man einfach am tollsten findet, am nettesten findet? Wie läuft das ab?
Puh, das ist mega schwierig zu sagen. Ich glaube, es spielt wirklich wie alles drin rein. Die politische Ausrichtung von einer Person, das Profil spielt sicher eine Rolle, aber so massiv sind die Unterschiede auch wieder nicht. Ich meine, Eva Herzog hat vielleicht einmal bei der Unternehmenssteuerreform 3 ist sie nach rechts abgewichen. Defi Allemann vielleicht ein, zweimal in sicherheitspolitischen Fragen nach rechts abgewichen. Aber sonst sind eigentlich die drei Personen, die sind eigentlich politisch recht nah beieinander. Und ich glaube schon, dass dann andere Faktoren werden mehr Rolle spielen. Eben mit wem kann man es gut in der Fraktion? Mit wem hat man schon Medienkonferenzen organisiert oder Vorstöße eingereicht? Oder mit wem hat man während der Sessionen amigs einen lustigen Abend? Oder bei wem weiss man, dass sie wirklich genau die gleichen Themen wie man selber bearbeitet oder so? Und nachher kommt natürlich das Hearing dazu, wo sicher sehr ein wichtiger Anlass ist für die Bestimmung vom Ticket. Wie treten sie auf? Wie kommunizieren sie? Wie sind sie sprachlich? Wie gehen sie auf die Bedürfnisse der Fraktion ein? Am Schluss ist wahrscheinlich für eine kleine Minderheit schon jetzt klar, wen sie wirklich wählen und wen sie nicht wählen. Und vieles wird, behaupte ich, am Samstag am Morgen entschieden.
Es geht ja auch um persönlichen Einfluss zum Teil. Also wenn ein Fraktionsmitglied weiss, bei dieser Bundesrätin würde ich immer eine offene Tür finden, der kann ich anrufen, ich komme dem mit meinen Vorschlägen, finde ich Gehör. Und bei den anderen, das ist eine Kratzbürste, der muss man schon gar nicht probieren, die hört eh auf niemand und so. Ich meine, dann ist auch klar für wer, dass das Fraktionsmitglied dann wahrscheinlich ihre Stimme da abgibt in der Fraktion.
Was macht der Parteispitze in so einem Moment? Versuchen die auch möglichst grossen Einfluss zu nehmen? Lassen sie es einfach mal laufen, weil es heisst ja drei gute Kandidatinnen, aus ihrer Sicht.
Also ich glaube, die haben sicher Präferenzen. Und Cedric Wermuth und Matthias Meyer für wer, das weiss ich persönlich nicht. Ich glaube persönlich, aber das ist jetzt von mir eine Spekulation, ich habe das nicht durch Recherche gestützt. Ich glaube nicht, dass sie wahnsinnig Einfluss nehmen, weil ich glaube, dass die mit allen drei relativ gut leben können. Das ist meine Aussenwahrnehmung.
Das sehe ich gleich. Oder wie man so auch vergleicht, sagen wir mit der 2010 Wahl von der Simonetta Sommaruga. Dort ist ja ihre direkte Gegenkandidatin ist dann Jacqueline Fehr. Und die zwei Personen, die haben sich vom Temperament her wirklich stark unterschieden. Und es hat innerhalb von der Fraktion von der SP auch wirklich Leute gegeben, die mit der Jacqueline Fehr überhaupt nicht haben können, die verletzt worden sind durch Jacqueline Fehr. Es hat wirklich eine sehr tief empfundene Wut gegeben auf die Jacqueline Fehr bei Einzelnen in der Fraktion. Und solche grosse Emotionen sehe ich jetzt bei diesen drei Kandidatinnen, die heute zur Auswahl stehen, niemals. Deshalb glaube ich auch nicht, dass irgendwie innerhalb von der Fraktion grosse Bewegungen im Gang sind, dass gegen eine von diesen drei mobilisiert wird oder so, das scheint mir bei dieser Auswahl unwahrscheinlich.
Am Samstag wissen wir mehr, am Samstagmorgen zur DSP-Fraktion ihr Ticket bestimmen. Es bleibt jetzt nur noch kurz zu wetten. Wer kommt drauf, Markus? Wer kommt drauf, Christoph?
Also, ich muss dich enttäuschen, dass ich heute nicht sagen kann, wer am Schluss im Bundesrat ist. Ich lehne mich aber so weit zum Fenster aus, dass ich sage, auf dem Ticket wird tatsächlich Elisabeth Bohm-Schneider sein, plus Evi oder Eva. Welche von beiden Deutschschweizerinnen auf dem gemischten Ticket ist, wage ich heute nicht zu prognostizieren. Und gewählt wird dann von der Bundesversammlung am Schluss nicht Bohm-Schneider, sondern einfach Evi oder Eva, die andere Deutschschweizerin. Aber die entscheidende, in meinem Szenario, die entscheidende Vorentscheidung würde in dem Fall nicht Bundesversammlung treffen, sondern die SP-Fraktion am nächsten Samstag mit der Nomination.
Ja, ich gehe auch davon aus, dass Elisabeth Bohm-Schneider auf dem Ticket ist. Und ich gehe davon aus, dass der zweite Platz von der Eva Herzog besetzt wird. Und ich möchte aber gleich, Philipp, dich noch warnen, den Champagner noch nicht am Samstag aufzumachen, weil ich behaupte, Elisabeth Bohm-Schneider hat mehr Appeal für die Bundesversammlung, als bisher sichtbar ist. So. Namentlich eben so in den Bergkantonen, in den Randregionen, bei den Bauern, auch in der SVP. Sie wird überall ein bisschen Stimme können machen.
Eine andere Region Basel, sage ich darum.
Ja, sicher ist, aber vielleicht etwas ist auch, ich muss noch mal etwas ergänzen, es tut mir leid, Philipp, aber ergänzen müssen wir einfach noch, also es ist doch noch einiges offen, aber sicher ist einfach, so viel Schaffhausen wird weiterhin keine Bundesrätin bekommen. Christoph.
Und mit dieser Hilfe ungewohnter Stelle dürfen wir uns verabschieden. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn wir wirklich wissen, wer auf dem Ticket steht. Danke fürs Mitschwätzen, Christoph Lenz in Genf und Markus Höfling in Bern.
Ciao, Billy.
Ciao, Christoph.